Ja, also wie ihr seht, geht es um die Online-Situation. Ich habe mir überlegt, dass ich am Anfang erstmal ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen will. Noch einen Schritt weiter, oder? Wir machen jetzt hier die Reise nach Jerusalem. Anscheinend zu nah an der Box sitze. Ich will zuerst ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Musiknutzung im Internet sprechen. Und bei der Gelegenheit werden wir auch auf das Schlagwort Creative Commons Lizenzen zu sprechen kommen. Anschließend wird es dann darum gehen, wie man als Label unter diesen veränderten Rahmenbedingungen, die jetzt vorherrschen durch die Digitalisierung und durch das Internet, noch Geld verdienen kann, welche Geschäftsmodelle es da gibt. Und da wird auch wahrscheinlich Reik ein bisschen zu dem Thema sprechen, was macht er mittlerweile mit seinem Label anders. Steffen wird ein bisschen berichten, was man als Netlabel zurzeit macht und was da in die Zukunft gedacht wird. In dem Bereich werden wir dann außerdem noch zu sprechen kommen auf das Schlagwort Kulturflatrate oder Content-Flatrate oder Global License, was da alles irgendwie immer auftaucht, und überlegen, ob das eine Ergänzung der Geschäftsmodelle sein kann, die es gibt. Und zu guter Letzt werden wir auch noch auf die GEMA zu sprechen kommen. Wir haben auf jeden Fall versucht, beziehungsweise die Pop-Up hat versucht, im Vorfeld der Organisation dieses Panels Vertreter von der GEMA und der GVL einzuladen. Das hat leider nicht hingehauen, weil kurzfristig abgesagt wurde. Zunächst sah es einen Moment lang so aus, als bestünde Interesse, hier aufzutauchen und ein bisschen Position zu beziehen. Das wird jetzt leider nicht stattfinden. Von daher kann natürlich von der GEMA auch niemand was richtig stellen, wenn denn was zu richtig zu stellen wäre. Übrig geblieben sind wir vier. Einmal ist es der Steffen Bennemann vom Label One Bit Wonder, dann ist es Reik Hölzel von KDO aus Berlin und Markus Beckedahl vom Weblog netzpolitik.org. Stellt euch doch einfach mal kurz in wenigen Sätzen vor.
Wir hatten jetzt gerade besprochen hier oben, dass ich die Rolle der GEMA heute übernehme, weil sie nicht da ist. Ich würde als allererstes gerne erstmal alle bitten, rauszugehen, die schon mal jemals in ihrem Leben illegal Musik gedownloadet haben oder gebrannt haben. Oh, sehr gut. Danke. Ja, ich bin vom Label Kitio, habe das Label gegründet vor 13 Jahren und seit 2007 veröffentlichen wir fast nur noch digital.
Ja, ich betreibe ein kleines Weblog namens netzpolitik.org, beschäftige mich da mit den digitalen Fragestellungen einer Informationsgesellschaft, nee, oder kulturellen und politischen Fragestellungen einer digitalen Gesellschaft. Und habe noch ein kleines Unternehmen namens New Thinking Communications und wir sind spezialisiert auf Open Source Strategien in Berlin.
Ja, und ich bin Steffen. Ich betreibe seit ungefähr 2,5 Jahren das Netlabel One Bit Wonder. Wir veröffentlichen seit jeher nur digital und das kostenlos. Und mehr gibt es da schon gar nicht mehr zu sagen.
Okay, vielen Dank. Ja, ganz kurz zu den rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Musiknutzung im Internet. Wir haben das gestern noch beim VOT wieder gemerkt, als wir ein Seminar gemacht haben, dass immer noch ziemliche Unklarheit besteht darüber, welche Rechte eigentlich betroffen sind, wenn ich im Internet Musik nutzen möchte. Deswegen auch dazu noch ein bisschen was zu den Grundlagen, um sicherzustellen, dass ihr alle irgendwie auf einem gleichen Stand seid nachher in der Diskussion. Es gibt immer zwei Stränge von Rechten. Es gibt einmal die sogenannten Leistungsschutzrechte. Bei den Amis heißt das Master Rights. Da geht es um die Rechte, die sogenannten, also die Aufnahmen schützen. Also Aufnahmebänder, Rechte am Band. Auf der anderen Seite gibt es die Urheberrechte. Das sind die Rechte, die den Komponisten und Textdichtern zustehen. Und wichtig ist natürlich immer zu wissen, wo bekomme ich das her, wenn ich lizenzieren will, um legal Geschäft zu machen. Bei den Leistungsschutzrechten ist es so, am Ende des Tages liegen die natürlich immer oder üblicherweise bei Labels. Die kriegen diese Rechte im Wege eines Bandübernahmevertrages oder Künstlervertrages. Sie liegen dann dort und können dort abgerufen, lizenziert werden, ausverhandelt werden. Und bei den Urheberrechten ist es so, dass die ganz überwiegend bei der GEMA liegen, weil die Künstler, die Komponisten und die Texter ihre Rechte im Wege von sogenannten Wahrnehmungsverträgen auf die GEMA zur Wahrnehmung übertragen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Download-Store betreibe im Internet, muss ich beide Rechte klar machen. Das heißt, ich muss einerseits zum Label gehen und sagen, gebt mir die Rechte, um diese Songs im Internet anbieten zu können, also um den Download zu ermöglichen. Und ich muss bei der GEMA lizenzieren, um das eben auf urheberrechtlicher Seite sichergestellt zu haben. Insofern, jeder, der eines dieser beiden Rechte nicht bedenkt, handelt eigentlich zunächst mal illegal, insbesondere wenn er anbietet. Es gibt eine Ausnahme, das ist aber eine Ausnahme, die quasi vernachlässigbar ist. Diese beiden Rechtsgruppen, von denen ich gerade sprach, die sind nur für bestimmte Zeiträume geschützt. Das heißt also, wenn ich ein Label betreibe und ich veröffentliche eine Platte, dann ist die Schutzfrist für die Leistungsschutzrechte lediglich 50 Jahre. Das heißt, wenn ich eine Aufnahme anbiete, die älter als 50 Jahre ist, dann kann ich das tun, ohne den ursprünglich Berechtigten fragen zu müssen. Dieselbe Situation haben wir bei den Urheberrechten. Da ist es jedoch so, dass die Urheberrechte länger geschützt sind. Die sind geschützt bis 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten. Und insofern gilt da also eine andere Frist. Ein interessanter Aspekt sind jetzt die sogenannten Creative Commons Lizenzen. Creative Commons Lizenzen sind Lizenzen, die es ermöglichen, Songs kostenlos anzubieten im Internet zum Download. Und ich würde an der Stelle an Steffen weitergeben, der es in der Praxis macht. Und ihn bitten, mal zu erklären, was ist das für ein Modell, wie funktioniert das, wie setzt ihr das ein?
Ja, also wir veröffentlichen unter einer Creative Commons Lizenz, und zwar kann man da verschiedene Lizenzmodelle auswählen. Im Prinzip wird man, das geht ganz schnell, man wird gefragt, wenn man sich jetzt diese Lizenz aussucht, möchtest du, dass deine Musik kostenlos genutzt werden kann, wenn andere damit Geld verdienen wollen? Also ist kommerzielle Nutzung kostenlos? Kannst du ja, nein anklicken. Und der zweite Schritt ist, wenn lässt du Bearbeitung deines Werkes zu? Also du kannst zum Beispiel sagen, ich möchte, dass grundsätzlich jeder die kostenlos nutzen kann, aber ich möchte nicht, dass sie bearbeitet wird, also irgendwie geremixed wird oder sowas, ohne dass ich irgendwie vorher um Erlaubnis gefragt werde. Und wir haben diese Lizenz gewählt, dass wir kommerzielle Nutzung kostenlos erstmal nicht erlauben, aber wir erlauben diese Weiterverarbeitung unserer Musik und mit der Bedingung, dass dieses dieses Werk, für das unsere Musik dann genutzt wurde, dass dieses Werk wieder unter derselben Lizenz veröffentlicht wird. Also dass auch wir dann sozusagen wieder diesen freien Zugang haben.
Okay, das vielleicht ganz kurz als Einschub. Das ist im Prinzip ein Vertrag. Das heißt also, wenn ich einen Song zu einer Creative Commons Lizenz downloade, dann bedeutet das, man hat da einen Link und neben diesem Link gibt es einen Button. Also korrigiere mich, wenn es irgendwie anders ist. Dieser Button führt dann konkret zu dem Lizenztext. Das heißt also, das Label, in dem Falle One Bit Wonder, bietet zu den Konditionen dieser Lizenz an und ich kann mir das als Nutzer im Netz dann angucken. Was darf ich persönlich mit dem Song, den ich so downloade, machen? Das ist also im Prinzip ein Vertrag, der faktisch durch Nutzung zustande kommt, den ich also annehme in dem Moment, in dem ich downloade. Und sobald ich anfange, einen Song anders als zu diesen Konditionen zu nutzen, also beispielsweise, wenn ich jetzt BMW heiße und ich komme auf die Idee, den Song irgendwie in der Werbung kommerziell zu nutzen, dann heißt das natürlich, dass diese Form der Nutzung nicht mehr erfasst ist von der Creative Commons Lizenz, zu welcher One Bit Wonder den Song angeboten hat. Das heißt also, One Bit Wonder verzichtet auch durch diese Creative Commons Lizenz nicht vollständig auf Rechte, sondern vergibt nur ein Recht, das beschränkt ist, genau auf diese dort definierte Form der Nutzung. Würde mich freuen, wenn der Markus noch ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte dieser Lizenzen sagen könnte, weil er maßgeblich beteiligt war an der Umsetzung dieses Lizenzmodells in Deutschland. Creative Commons, wissen wahrscheinlich viele schon, kommt von einem Mann, der den coolen Namen Lawrence Lessig trägt. Und der halt Vorreiter dieser ganzen Bewegung ist, die aber auch noch so ein bisschen philosophischen Hintergrund und Überbau hat. Und vielleicht kann Markus dazu ergänzend noch ein bisschen was sagen.
Okay, also an der Umsetzung war ich jetzt nicht so beteiligt. Ich bin kein Jurist, aber wir begleiten die Creative Commons Lizenzen in Deutschland im Bereich Öffentlichkeitsarbeit seit 3-4 Jahren. Ja, die Idee von Creative Commons ist vor ein paar Jahren entstanden in den USA. Hatte man das Problem, die haben das Urheberrecht an das digitale Zeitalter ein bisschen früher als Europa angepasst, das war so 98, und gleichzeitig gab es ein paar Gerichtsurteile beim höchsten Gericht in den USA, wo verschiedene eher progressive Urheberrechtsanwälte versucht haben, mehr Nutzungsfreiheiten oder mehr Verbraucherrechte oder eine Balance zwischen Interessen der Allgemeinheit und Interessen von größeren Unternehmen im Musik- oder Entertainment-Bereich zu schaffen. Die sind alle gescheitert. Gleichzeitig hatten sie die Umgebung sozusagen, dass eigentlich fast alle Politiker in den USA gekauft waren von Walt Disney in ihren Kampagnen und so weiter. Und sie sahen halt, okay, wir haben ein Problem, wir kriegen das Urheberrecht jetzt auf absehbare Zeit nicht mehr geändert. Und wir müssen trotzdem damit umgehen, dass Leute anfangen, Computer zu nutzen, dass Leute anfangen, sich zu vernetzen, dass Leute Kultur schaffen, sich international austauschen durch das Netz. Ich meine, Für 200 Euro kriegt man heutzutage einen Computer, irgendwie Software ist eigentlich kostenlos und man schließt das ans Internet an und 13-Jährige können ihren eigenen Fernsehsender machen oder ihre eigene Radiostation oder ihr eigenes Label. Also das haben wir eigentlich noch nie so gehabt. Na, und gleichzeitig ist aber das Problem, dass das Urheberrecht oder das Copyright alles verbietet erstmal. Also eigentlich braucht man immer einen Anwalt, um mit anderen die Rechte erstmal abzuklären, ob man jetzt beispielsweise für seine, ja, für sein Urlaubsvideo irgendeine Musik verwenden darf. Normalerweise nimmt man sich irgendwas im Netz sozusagen, was da rumsteht, auch wenn es irgendwie kostenlos von KTO online gestellt wird und ihr auch draufschreibt sozusagen, naja, könnt ihr halt nehmen, hat man das Problem, das Urheberrecht oder Copyright sagt, alle Rechte vorbehalten. Wenn ich jetzt irgendwas von einer japanischen Webseite nehme sozusagen, weil das Lied mir gefällt, müsste ich da erstmal um Erlaubnis fragen, habe kulturelle, sprachliche Probleme und so weiter erstmal. Und die Creative Commons Lizenz oder die Idee von Creative Commons war, okay, nach dem Vorbild von Open Source Lizenzen oder freie Software Lizenzen, die man aus dem Bereich Linux und Wikipedia und so weiter kennt, nimmt man halt so einen Lizenzbaukasten, baut eine Lizenz zusammen und gewährt Nutzungsfreiheiten. Diese Nutzungsfreiheiten können halt sein, kommerzielle Nutzung erlaubt oder Remixen erlaubt und so weiter und schafft halt eine Basis, die sagt, einige Rechte vorbehalten und ich erlaube euch jetzt mal zu diesen Konditionen was zu nehmen und ich als Kreativer oder ihr als Kreative müsst nicht mal erstmal nachfragen oder einen Anwalt einschalten, um Werke zu remixen, weiterzuentwickeln und ja, das okay. Ist halt die Idee von Creative Commons gewesen.
Raik, du bist ja gerade direkt auch angesprochen worden, dieses Creative Commons Lizenzmodell. Wäre das für euch in einem beschränkten Nutzungsumfang von Interesse, auf der Basis dieser Lizenz in irgendeiner Form anzubieten? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Wie stehst du dazu?
Also nachgedacht haben wir schon des Öfteren über so eine Geschichten. Machen sowas im weitesten Sinne für zum Beispiel Fotos, die ja auch im normalen Labelgeschäft tagtäglich mit generiert werden, haben wir unsere eigene Flickr-Seite, wo halt de facto nach dem gleichen Prinzip halt diese Bilder genutzt werden können. Mit der Musik, die natürlich so das den Hauptteil unseres Gelderwerbs, unseres Wirtschaftens darstellt, sieht das noch ein bisschen anders aus. Und das hat letztendlich einfach damit zu tun, dass eben damit Geld verdient werden soll und muss für uns selber. Ansonsten gibt nicht so viele, also Arbeitsamt wäre noch eine andere Alternative, um jetzt irgendwie seine Brötchen zu kaufen. Aber wenn man de facto eine Firmenstruktur machen will und natürlich in die auch die Leute, die die Musik herstellen, sprich die Künstler in irgendeiner Form an so einer Wirtschaftsstruktur beteiligen will, dann gibt es momentan für mich irgendwie noch eine ganze Menge, also eine große Kluft noch, bis man zu so einen Punkten wie Creative Commons tatsächlich zu 100% kommen kann und auf der anderen Seite halt im klassischen, ich verkaufe Musik über welche Wege auch immer, Status halt sich befindet. Und ich glaube schon, dass es irgendwann in diese Richtung gehen wird, aber momentan passiert halt eben durch Creative Commons und ähnliche Geschichten, also wo man de facto erstmal Musik zur freien Nutzung rausgibt, in der Hoffnung, dass dann dadurch irgendwie eine kommerzielle Nutzung, welche Art auch immer passiert, da gibt es eben einfach noch zu wenig tatsächliche Fälle und Role Models, als dass dadurch irgendwie auch eine kleine Independent-Struktur wie uns, wie wir funktionieren und überleben könnte. Das heißt, es ist ein Weg, aber die Richtung finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Es ist ein Weg von mehreren. Okay.
Markus, kleine Zwischenfrage dazu. Ich glaube, ein Problem scheint mir persönlich zu sein, dass diese Creative Commons Lizenzen ja alle in die Zukunft gerichtet sind, auch in dem Sinne, dass sie unbefristet erteilt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Creative Commons Lizenz wählen würde, die es dem Nutzer möglich macht, das Werk kommerziell zu nutzen und es zu verändern, dann erteile ich diese Lizenz für alle Ewigkeit. Du hast mir gestern Abend im Gespräch ein bisschen erzählt, dass gegenwärtig sozusagen an der Version 3.0 gearbeitet wird, dieser Lizenzen. Fließen diese Gedanken irgendwie mit ein, dass das befristet werden kann, weil ich das persönlich eigentlich für interessant halte. Also der Gedanke bei Creative Commons ist ja auch immer, wir geben was kostenlos raus, haben dabei natürlich den Promo-Effekt, den die Künstler und die Label mitnehmen, weil sie auf dem Weg einfach Werbung machen. Aber dann kann natürlich gut das passieren, was ja auch gelegentlich jetzt schon passiert ist, Arctic Monkeys und so weiter, die werden dann bekannt, fangen an zu verkaufen und genau genommen wäre es aber so, wenn sie wirklich die Masteraufnahme zum Download stellen und nicht irgendeine Demoaufnahme oder sowas und sie sagen, das kann kostenlos genutzt werden, dann wäre das Recht daran natürlich in dem Sinne für immer weg. Gibt es also irgendeine Überlegung, das zu beschränken?
das Recht ist ja nicht weg, sie gewähren Nutzungsfreiheiten.
Nee, klar, also das, was außenrum sozusagen nicht in der Lizenz enthalten ist, das ist natürlich nicht weg, aber das, was ich lizenziert habe zu diesen Konditionen, ist unbefristet abgegeben. Deswegen die Frage, überlegt ihr darüber nach, das jetzt irgendwie zu befristen, eine Möglichkeit einzubauen da?
Ja, die Überlegungen gibt's. Das Hauptproblem ist, wie will man das feststellen? Also ich lade mir ein Lied aus dem Internet runter, da steht Creative Commons drauf. Ich weiß, okay, ist cool, da kommt am nächsten Tag nicht die IFBI mit einem Abmahnung oder der Polizei an, weil ich File-Sharing mache und so weiter. Also das ist ja erstmal schön. Wenn ich als Künstler jetzt oder wenn ich hier was runterlade, kann ich ja nicht nachvollziehen, dass der Künstler irgendwann hingeht und einfach mal alles ändert sozusagen. Also ich brauche ja eigentlich die Gewährleistung, dass wenn ich jetzt was runterlade, dass das irgendwie immer unter dieser Lizenz bleibt, weil sonst müsste ich ja wieder nachgucken und das wäre ja wieder juristische
das würde es nicht einfacher machen.
Verkomplizierung. Was man vielleicht mittelfristig mal technisch lösen kann, aber ich will jetzt nicht in die technische Debatte rein, indem man halt, Stichwort semantisches Netz, sozusagen Metainformationen in die Dateien reinpackt. Aber das ist noch Zukunftsmusik und dauert noch ein paar Jahre und dann kann man das juristisch anpassen.
Okay, vielleicht mal Frage ins Publikum. Wie viel Label?
Eine Sache, die ich noch sagen wollte, was du eben irgendwie dargestellt hattest, wenn ich jetzt als Künstler hingehe und was unter einer nicht kommerziellen Lizenz veröffentliche, um halt über virales Marketing oder sonst irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda meine Musik weiter verteilen zu lassen. Und da kommt Sony um die Ecke und möchte das kaufen. Kann ich ja immer noch sagen, okay, ich habe hier zwar zu nicht kommerziellen Zwecken sozusagen diese Version irgendwie freigegeben, aber jetzt mit dem Sony-Geld kann ich mir erstmal ein besseres Studio leisten sozusagen, ich kann bessere Aufnahmen machen und vor allen Dingen, ich kann mit Sony trotzdem noch, ich bin ja der Urheber sozusagen, einen individuellen Vertrag für die kommerzielle Nutzung abschließen. Das ist okay. Halt noch ein wichtiger Punkt. So.
Wie viele Labelbetreiber sitzen denn heute hier im Publikum? Keiner. Einer. Labelchefs, Labelbetreiber, CEOs, riesengroßer Plattenfirmen. Zwei. Okay, dann hat irgendwer von euch schon Erfahrungen gemacht mit Creative Commons Lizenzen, darüber nachgedacht, beziehungsweise gibt es irgendwelche Fragen zu dem Thema aus dem Publikum, weil mir persönlich das doch immer ein etwas kryptisches Thema zu sein scheint. Weil eine Sache, auf die man wohl hinweisen sollte, und da kann Markus vielleicht auch noch was zu sagen, es gibt auf jeden Fall ein riesengroßes Problem mit Creative Commons Lizenzen wegen der GEMA. Wer ist denn GEMA-Mitglied hier? Auch 3, 4, okay. Ihr habt ja dann alle einen sogenannten Wahrnehmungsberechtigungsvertrag unterschrieben und auf dem Weg halt der GEMA die Rechte zur Wahrnehmung übertragen gegenüber Radiostationen, gegenüber Presswerken und so weiter und so weiter. Das Problem ist, bei dem Wahrnehmungsberechtigungsvertrag tretet ihr eure Rechte bereits im Voraus ab. Das heißt also, ihr überschreibt der GEMA nicht nur das Repertoire, das ihr in dem Zeitpunkt besitzt oder geschaffen habt, in dem ihr GEMA-Mitglied werdet, sondern es findet eine Vorausabtretung aller Rechte in die Zukunft statt. Natürlich muss man die bei der GEMA dann noch melden, damit die auch wissen, okay, der Song, der existiert jetzt auch und der ist also wirklich uns, wir nehmen daran auch Rechte wahr, aber das Recht als solches wird eigentlich voraus abgetreten. Das heißt, es gibt eine Kollision zwischen GEMA und Creative Commons, weil wenn ich unter einer Creative Commons Lizenz einen Song ins Netz stelle, ist davon nicht nur das Recht an dieser einen Aufnahme betroffen, sondern auch das Urheberrecht, wenn ich zugleich Komponist und Textdichter bin. Und das geht überhaupt nicht, weil die GEMA natürlich sagt, ja, du bist doch GEMA-Mitglied, wir halten deine Rechte, wie kommst du jetzt plötzlich auf die Idee, irgendwelche Nutzungsrechte über eine Creative Commons Lizenz zu erteilen. Ich habe da auch mit der GEMA selber schon gesprochen, vom VOT aus. Wir haben versucht, irgendwie mal zu eruieren, gibt es Pläne, da was zu ändern? Die Antwort war nein, vorerst zumindest nicht. Die Idee wäre ja beispielsweise zu sagen, okay, die GEMA hat ja auch Computer da stehen mittlerweile und weiß, welche Werke sie verwaltet. Es müsste eigentlich möglich sein, daran irgendwelche Beschränkungen einzuziehen oder zu sagen, bestimmte Werke werden eben nicht von der GEMA wahrgenommen. Das ist denen zurzeit ganz eindeutig zu kompliziert. Das kann man, glaube ich, so sagen, ohne die GEMA jetzt irgendwie schlecht machen zu wollen. Das ist der Tenor, den ich in diesem Telefonat irgendwie raushören musste. Also noch wird da nichts möglich sein. Das heißt also, alle, die irgendwie GEMA-Mitglied sind, müssen sehr aufpassen mit den Creative Commons-Lizenzen, weil theoretisch die GEMA dann irgendwann mal fragen könnte, was ist da los? Wie sieht es bei euch an der Stelle aus, Markus? Ich denke mal, dass wahrscheinlich die Creative Commons-Organisation auch mit Verwertungsgesellschaften spricht. Soweit ich weiß, ist das im Ausland ja auch teilweise schon geschehen und unproblematischer als hier. Was für ein Szenario oder was für eine Situation bietet euch da das Verhältnis zur GEMA?
Also das ist erstmal ein europäisches Problem, wobei es auch nicht auf ganz Europa ausgedehnt ist. Also aus Österreich habe ich gehört, dass da Creative Commons Österreich zu deren GEMA gegangen sind, ihnen die Lage erklärt haben und Österreich hat dann die Verwertungsgesellschaft gesagt, ja, klingt logisch, machen wir. In Deutschland haben wir halt die GEMA, ja, kleines Problem, das sind halt alles ältere Leute und so und in Verwaltungsinfrastrukturen drin und mit den Computern ist ja auch ein bisschen kompliziert und merkt man auch an Podcasting-Tarifen und so weiter, aber wir haben halt eine Situation, dass Künstler eigentlich nicht die Wahlfreiheit haben, sozusagen entscheiden zu können, wie sie was publizieren. Ich mache jetzt keine Musik so, aber als Künstler würde ich mich da fragen, ob das überhaupt noch okay ist oder ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, sozusagen, dass wir dann eine monopolistische Infrastruktur haben, was die GEMA ist. Also in den USA haben wir beispielsweise verschiedene Verwertungsgesellschaften, da gibt es ein bisschen mehr Wettbewerb, da kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe. Und das führt halt dazu, in den USA können die Beastie Boys sagen, ich release jetzt mal ein paar Songs unter Creative Commons Lizenzen. In Deutschland darf man offiziell eigentlich nichts unter einer Creative Commons Lizenz machen. Ja. Und dann sagt die GEMA aber immer, ja, also uns gegenüber kommunizieren die immer, ja, aber wir müssen das erstmal, also das muss unsere Mitgliederversammlung machen. Das muss aus unseren Reihen kommen. Und da kann ich halt nur jedem GEMA-Mitglied sagen, schreibt eine Mail, ruft da an, schreibt einen Brief, geht zur Mitgliederversammlung und sagt, ihr wollt auch gerne die Wahlfreiheit haben, sozusagen selbst entscheiden zu können, wenn ihr Creative Commons Lizenzen nutzt.
Also es gibt gegenwärtig wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder tritt man nicht in die GEMA ein oder man tritt da aus. Sonst kann man keine Creative Commons Lizenzen nutzen. Das ist so.
Wie gesagt, ich bin eigentlich hier nicht wirklich der Vertreter der GEMA, aber man kann das in die nicht so schwarz-weiß malen. Also der entscheidendste Punkt, den du gesagt hast, ist, dass hier eben der Wettbewerb nicht stattfindet. Wettbewerb würde mit Sicherheit hier dazu führen, dass sich bei der GEMA was bewegt. Das Alter ist da, glaube ich, gar nicht so das entscheidende Problem. Es gibt auch jüngere Leute bei der GEMA. Man muss aber auch einfach immer genau überlegen. Also natürlich ist der Druck von der Basis in Wien entscheidender. Aber der Druck wird erst dann passieren, wenn man als Künstler eben merkt, dass man durch eine Nutzung, die man der GEMA nicht überträgt, trotzdem Geld verdienen kann. Weil am Ende geht es genau darum. So, es gibt einfach sehr, sehr wenige Künstler, die das Bohemian-Dasein fristen können und jemand haben, der ihnen ihren Lebensunterhalt sponsert. Das ist einfach mal so, das heißt, man muss mit irgendwas Geld verdienen. Und wenn man als Künstler schon mal so eine gewisse Stufe erreicht hat, dass irgendwie was gemacht hat, released hat und so weiter und so fort und GEMA-Mitglied ist, dann ist der GEMA-Scheck oder die GEMA-Überweisung, die ab und zu kommt, so klein sie auch ist, dann doch immer noch mehr, als was über eine Creative Commons-Lizenz halt reinkommt. Und solange sich das nicht radikal ändert oder zumindest ansatzweise ändert, solange wird irgendwie auch der Druck von der Basis nicht kommen. So, es gibt ja zumindest Zwischenschritte. Es gibt ja durch Kampf und durch Druck der Künstler zumindest ja die Möglichkeit, dass du ja partielle Rechte der GEMA eben nicht mehr übertragen musst und rausnehmen kannst. Zum Beispiel die Mechanicals, also die mechanischen Vervielfältigungsrechte, ja. Die kannst du ja rausnehmen. Das hat die GEMA nicht so gerne, weil man natürlich als Monopolist gerne alles hätte, weil da man natürlich das meiste Geld verdient und so weiter. Aber es gibt viele Labels und Künstler, die Personalunion sind und sagen, ich zahle für meine eigenen Stücke erstmal Geld an die GEMA, die ziehen sich ihre 10% Marge und dann kriege ich mein eigenes Geld irgendwie nach 2 Jahren wieder zurück. Macht aus Cashflow-Gründen keinen Sinn und auch so keinen Sinn. Das heißt, da gibt es einfach mehr und mehr, die sagen, okay, die Sachen, die ich selber release, da klammer ich einfach die Rechte bei der GEMA aus. Die GEMA ist also von mir autorisiert, Sendeerlöse einzusammeln bei den Radiostationen etc. etc. etc.
Aber nee, keine Frage. Also um das auch nochmal klarzustellen, also das Telefonat, was ich mit der GEMA geführt habe, war glaube ich vor einem halben Jahr und der Online-Markt bewegt sich ja sehr schnell. Also möglicherweise gibt es da ja jetzt wirklich inzwischen schon eine neue Überlegung und deswegen wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn hier jemand da gewesen wäre, um dazu Stellung zu nehmen. Kleine Aufklärung vielleicht noch, das Monopol, was die GEMA hat, ist ein lediglich faktisches Monopol. Das heißt also, es steht nicht irgendwo im Gesetz drin, dass nur die GEMA selber Urheberrechte wahrnehmen darf. Das dürften theoretisch auch andere. In Deutschland macht es nur niemand. In den USA ist das übrigens genauso. Also in den USA gibt es einmal einen Unterschied zwischen Mechanicals und Aufführungsrechten. Die GEMA macht ja beides. In den USA gibt es da einen Split. Die Harry Fox Agency macht die Mechanicals und BMI, ASCAP und CSAC, die machen halt nur sogenannte Performing Rights und das insgesamt ist dann sozusagen das, was bei uns die GEMA macht. Theoretisch könnte es aber bei uns auch eine neue Gesellschaft geben, wenn genug Leute auf die Idee kämen, die zu gründen. Also die BMI ist beispielsweise gegründet worden, weil die ASCAP vorher irgendwie Blues und solche Sachen komplett Country, komplett ausge geschaltet hatte und gesagt hat, eure Rechte nehmen wir nicht wahr. Und es gab niemand außer der SCAP und die SCAP hat die Tarife hochgezogen. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, das waren damals die Radiostationen, wir machen eine Gegenorganisation auf, das ist die BMI. Theoretisch wäre das bei uns auch möglich, das nur als kleiner Einschub. Also es ist nicht so, dass die böse Bundesrepublik hier ein gesetzliches Monopol, in Italien gibt es beispielsweise ein gesetzliches Monopol, verankert hat auf die GEMA. Es ist aber ein faktisches Monopol, was gerne gesehen wird. Also so viel kann man natürlich sagen. Du wolltest noch was sagen, Steffen.
Ja, ich wollte auch noch so einen Einschub bringen. Und zwar, das ist schon richtig, was Reik gesagt hat und so, aber es gibt ein Problem. Und zwar, sobald ich einen befreundeten Artist habe, der aber bei der GEMA ist, und ich komme jetzt als Netlabel und sage, willst du nicht mal was bei mir machen? Dann kommt der und sagt, kann ich nicht. Und das finde ich, ist so ein Riesenproblem, so, weil es eben gerade so ist, dass dieses Netlabel-Ding auch oft ein Sprungbrett ist für viele Artists, so überhaupt erstmal ein Release zu haben und überhaupt erstmal so mit Veröffentlichungen und so erste Erfahrungen zu sammeln, und dann unterschreiben die einen Vertrag bei der GEMA und dann muss ich auf einmal, kann ich den nicht mehr als Artist fördern, und das finde ich voll schade. Gibt es auch so ein riesen Beispiel, und zwar gibt's ein ganz tolles Netlabel, die so Vorreiter waren und so und auch schon ewig dabei sind und über 100 Releases fast haben. Und bei denen ist halt jetzt das Problem, die mussten irgendwie fast die Hälfte ihres Backstocks rauslöschen und so klammheimlich aus dem Netz ziehen, weil irgendwie auf einmal die GEMA auf sie aufmerksam geworden ist, weil sie wahrscheinlich dann einfach so groß waren und so in den Medien, dass da irgendwann mal jemand angerufen hat oder keine Ahnung, ja, wie das dann lief.
Okay, ja, ich würde sagen, jetzt haben wir so diesen rechtlichen Teil abgeschlossen. Gibt es noch irgendwelche Fragen dazu? Ja, bitte. Keine Frage. Also ich glaube, was Reik vorhin gesagt hat, also die Existenz der GEMA ist auf jeden Fall wertvoll für die Künstler, weil wenn man sich anguckt, wie groß die Radiolandschaft ist, also genau deswegen gibt es ja Verwertungsgesellschaften. Wer soll das nachvollziehen, was da läuft? Das kann kein Künstler selber machen, insbesondere wenn er ein kleines bisschen erfolgreicher wird und immer mehr Nutzungen stattfinden. Genau dafür existiert sowas ja. Was man also bräuchte, wäre einfach eine größere Flexibilität, und dazu sind sie wohl gegenwärtig noch nicht bereit. So scheint es zumindest, weil, glaube ich, momentan da noch die Mentalität ist, das ist uns administrativ alles viel zu aufwendig. Wir wissen irgendwie nicht, was uns das bringt, wie kostenlos was abgeben, was soll das? Also das war natürlich, das ist natürlich nicht der GEMA-Ansatz. Und insofern wird es da wahrscheinlich noch einiges an Überzeugungsarbeit bedürfen, um da weiterzukommen.
Ich gebe dir da komplett recht. Und ich hatte vorhin in dir vor allem auch gemeint, dass ich glaube, dass natürlich viele Künstler, die bei der GEMA sind, die GEMA-Mitglieder sind, ihr wie auch immer geartetes Basic Income haben und dann einfach den Schritt zu sagen, ich mache jetzt alles oder viel mehr Creative Commons, davon abgesehen, dass es schwierig ist, das überhaupt zu machen, aber der ist irgendwie auch nochmal schwieriger, weil man halt irgendwie nicht weiß, wie man damit Geld verdient, weil eben genau diese Mischung noch nicht da ist. Und ich gebe dir komplett recht, man braucht natürlich für eine Vielzahl von Sachen, wenn irgendein Klamottenladen deine Musik im Hintergrund laufen lässt, wird normalerweise dafür Geld bezahlt. Das kassiert die GEMA. Wenn du natürlich nicht GEMA-Mitglied bist, hast du gar nichts davon. So. Und aber ich meine, dass halt Leute den Schritt machen müssten, entweder mehr Sachen über Creative Commons zu veröffentlichen oder insgesamt halt aktiver zu werden, um Druck auf die GEMA auszuüben, damit sich dort was halt verändert. So, weil es gibt so unglaublich viele Nutzungsmöglichkeiten von Musik momentan, und wir sind ja in diesem ganzen Internet immer noch in den Kinderschuhen. Das ist ja alles noch totaler Kinderkram, der da passiert, was in 7, 8 Jahren passieren wird, irgendwie ist komplett anders. Irgendwie, da ist nur so ein kleines Beispiel, mobile Nutzung von Musik. Irgendwie, das ist ein Riesenmarkt. Irgendwie. Momentan hängen da noch Telefoncompanies dazwischen, das ist alles sinnlos teuer. Aber in 2, 3 Jahren sieht das komplett anders aus. Und das ist nur ein Beispiel von unendlich vielen. Und da geht es genau darum, dass man eine Verwertungsgesellschaft hat, die man de facto modulmäßig anklicken kann, wo ich irgendwie einfach so 10 Punkte habe und für den Track will ich, dass genau das verwertet wird, dass ausgewertet wird oder dass Inkasso gemacht wird. Für den Track will ich das halt anders und für das Side-Project halt so. Darum geht's und das kann man de facto auch digital alles inzwischen computerbasiert alles lächerlich leicht machen. Ich bin kein Programmierer, aber ich weiß, sowas ist irgendwie jetzt keine Riesengeschichte, gerade bei digitaler Nutzung. Und da geht es aber auch nur, dass sich was bewegt, wenn halt Leute, die Mitglieder am Ende und die Schaffenden, Musikschaffenden und die Labels Druck machen und sagen, es muss sich hier was ändern. Ansonsten passiert in 20 Jahren noch nichts.
Okay, klingt ja jetzt immer schon so ein bisschen an, irgendwie Geschäftsmodelle. Also ihr zwei macht was grundlegend Verschiedenes, genau genommen. Also Steffen hat ein Netlabel und bietet kostenlos über Creative Commons an. Raik kommt eigentlich aus einem klassischen Label, geht jetzt aber stärker über den Online-Markt, verkauft da allerdings eben auch, also betreibt online kommerziell. Gleichwohl ist es ja wahrscheinlich auf beiden Seiten das Ziel, dass sowohl die Leute, die das Label machen, irgendwie von und für die Musik leben können, von der Musik und für die Musik. Deswegen die Frage, vielleicht zuerst mal an dich, Steffen. Bei euch ist es natürlich auf den ersten Blick am schwierigsten nachzuvollziehen, wie soll das gehen? Also weil ihr habt natürlich keine Erstauswertung in dem Sinne, dass ihr eure Aufnahmen kommerziell umsetzt. Strebt ihr infolgedessen also stärker Booking an und wollt euch als Label dann vielleicht auch irgendwann mal an Einnahmen der auftretenden Künstler beteiligen lassen? Geht ihr in Richtung Synch-Lizenzen, also wollt ihr eure Musik im Bereich Film, Werbung, Videospiele und so unterbringen und auf dem Weg Geld verdienen? Gibt es andere Ideen? Also wie sieht dein Konzept aus? Ist es ein rein idealistisches Konzept, einfach nur Kultur zu schaffen und in den Raum zu stellen? Oder ist eigentlich schon der Ansatz auch da irgendwie weiterzugehen und dann davon auch irgendwann mal leben zu können, vielleicht zum Teil wenigstens?
Ja, also ich habe halt auch die Erfahrung machen müssen, dass ich mit diesen Creative Commons Lizenzen eigentlich nur ganz, ganz wenig Geld verdienen lässt. So, also es sind dann eben diese Einzelfälle, da fehlt eben wirklich diese Verwertungsgesellschaft, es sind dann so Einzelfälle, hier, ich mache einen Film und würde gerne deine Musik nehmen und so weiter und dann kommt mal irgendwie so ein Mini-Betrag rüber, sodass man seine Online-Kosten und sowas alles decken kann. Aber davon leben ist eigentlich unmöglich, so zumindest auf dem Niveau, wie wir das jetzt machen. Es gab da mal eine interessante Bestrebung, so eine Art Interessenvertretung zu gründen, die dann halt an Filmproduktionsgesellschaften und so weiter herantritt oder eben auch für Werbung und so interessant wäre vielleicht. Aber das Projekt ist leider eingeschlafen. Und das wäre, denke ich mal, so eine Möglichkeit gewesen, wo sich vielleicht irgendwie für viele Netlabels oder zumindest für die Guten, für die wenigen Guten, so eine Möglichkeit ergibt, dass man ein bisschen Geld verdienen kann. Und deswegen ist eigentlich zwangsläufig so der Weg, dass ich irgendwann, also ich will auch selber als Künstler und als Labelmacher, will ich irgendwann eigentlich zu den physischen Tonträgern kommen, weil ich merke, dass auch der Respekt einfach ein ganz anderer ist. Wenn du eine Platte hast und irgendwie, dann kriegst du sofort Reviews und dann bist du bei DJs im Gespräch und so weiter. Und wenn du irgendwie 10 Netlabel-Releases hast, das interessiert niemanden eigentlich, außer so die Netlabel-Freaks.
Du hast mir auch so im Vorgespräch ein bisschen geschildert, dass es irgendwie schwierig sei für dich und für euch als Label, weil dieser Vorbehalt eben irgendwie oft im Raum steht, scheinbar, dass gesagt wird, kostenlos kann eigentlich auch nur bedeuten, qualitativ schlechter. Und dass infolgedessen tatsächlich offenbar teilweise eben das Ernstnehmen nicht so gegeben ist wie andernorts. So, wie äußert sich das direkt so? Also hast du da schon ganz direkte Statements bekommen oder ist das eher so eine Sache, dass man merkt, okay, da springt keiner an, wenn ich irgendwie versuche, meine Künstler zu verbuchen? Wie merkst du sowas?
Also ich merke das halt zum einen an dem, was so an Feedback kommt. Das habe ich ja schon gesagt, das ist irgendwie ganz anders, wenn du physische Tonträger hast. Und das andere ist wirklich beim Booking, dass man einfach, selbst wenn man gute Arbeit leistet im Netz, so kostenlos, dass man einfach irgendwie nicht annähernd so einen Stand erreicht wie jemand, der nur halb so viel mit physischen Tonträgern released. Und Klar, wir haben am Anfang auch viel Schrott gemacht, also viele Fehler so im Mastering und so weiter, was sicherlich bei, wenn wir auf physischen Tonträgern veröffentlicht hätten, vielleicht nicht unbedingt so passiert wäre. Aber ich denke, wir können inzwischen uns locker mit etlichen physischen Labels messen. Und wenn ich mir dann angucke, was da so alles rauskommt, das ist echt, krass, so diese Diskrepanz zwischen dem, was manche mit in meinen Augen schlechter Arbeit für Erfolge erzielen und wir mit guter Arbeit, wie wenig dann zurückkommt. Also es kommt schon so aus bestimmten Kreisen, die eben auch so idealistisch denken, und so kommt schon viel positives Feedback so, aber davon kann man nicht leben, das ist halt das Problem.
Okay, vielleicht letzte Frage dazu noch. Du hast jetzt gesagt, es gab irgendwie eine Art Zusammenschluss, wo gesagt wurde, wir versuchen Synch-Lizenzen zu vergeben und dann ist es wieder eingeschlafen. Was machst du denn jetzt aktiv? Also hast du selber für dich Pläne, was zu ändern, was umzustellen? Oder, also abgesehen davon, dass du sagst, du willst jetzt ab und zu mal einen physischen Release machen, um auf dem Weg dann stärker wahrgenommen zu werden. Gibt es noch andere Bestrebungen außerhalb dieses Release-Wesens? Weil es gibt ja eben noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen.
Also das mit den physischen Releases meinte ich so, dass das wird nicht bei unserem Label passieren. Also One Bit Wonder wird immer ein Netlabel sein und immer kostenlos. Und weil das gegen meine Mentalität ist oder so, wie wir das gestartet haben, dass wir irgendwie dann irgendwann Geld dafür verlangen wollen. Aber wenn du selbst als Künstler irgendwann davon leben willst, dann brauchst du halt, das habe ich so für mich selber festgestellt, dann brauchst du halt einen anderen Weg. Und den will ich auch irgendwann jetzt, will ich anfangen zu beschreiten. Und dann, so leid mir das tut, aber die ganze Arbeit, die du da reinsteckst in so ein idealistisches Projekt, die hast du irgendwann nicht mehr, wenn du anfängst halt irgendwie, mein Studium geht jetzt zu Ende und dann muss ich sehen, wovon ich lebe. Ja, okay. Und deswegen kann ich dann einfach nicht mehr so meine Zeit investieren, und auch diese Verwertungsgesellschaft, was wir diese Alternative, was wir angesprochen hatten, das war eine tolle Idee und so, aber ich wette, das ist dann einfach daran gescheitert, dass der Mensch, der das gemacht hat, irgendwann irgendeinen Job hatte, wo er halt viel Zeit reingesteckt hat, und dann hat er halt nicht mehr die Zeit dafür gehabt.
Okay, Raik, wie sieht das bei dir aus? Du hast schon gesagt, ihr habt jetzt im Bereich Release was geändert. Ihr habt sehr viel physisch gemacht, Vinyl und CD, und habt das jetzt stark umgestellt auf Online. Wir haben ja auch im Vorfeld kurz gesprochen. Was ist dein Geschäftsmodell? Also ich habe bei dir ja auch so ein bisschen rausgehört. Das ist ja eine Tendenz, die man jetzt oft hat, dass die Veröffentlichung von Tonträgern, egal ob jetzt digital oder physisch, immer stärker gesehen wird, eigentlich als ein Promo-Tool, das es ermöglicht, halt Bands und Künstler bekannt zu machen, und man gar nicht mehr so sehr davon ausgeht, damit wirklich Geld zu verdienen, aber auf diesem Weg dann eben andere Einnahmequellen erschließt. Das war ja auch so ein bisschen das, was bei dir rauszuhören war. Was habt ihr konkret geändert im Release-Bereich, und was macht ihr außenrum anders?
Also es ist eine zweigeteilte Geschichte. So, das eine war natürlich irgendwie einfach ein reiner kostenkalkulatorischer Aspekt, nachdem ich einfach mal die letzten 4 Jahre kalkuliert hatte und festgestellt hatte, dass im Grunde genommen 85% aller Releases Verluste eingefahren hatten, egal wie gut sie dann liefen. Alles, was man Pi mal Daumen weniger als 5.000, 6.000 Mal verkauft hat, hat letztendlich irgendwie verlustbringend nur funktioniert, und die restlichen 10-15% haben dann mit Ach und Krach irgendwie über das Jahr in der Mischkalkulation die gesamte Firma auf plus minus null gebracht. Aber der Gewinn, das heißt irgendwie die Kühe, die kamen immer nur durch 2 Drittlizenzen, Compilations, da mal ein Werbespot, da mal eine Filmeinblendung etc. etc. Und das Ganze aber damit verbunden, also gerade in den letzten Jahren, als es der Branche immer schlechter ging, irgendwie immer höher steigende Promotion-Marketing-Kosten mit im Vergleich dazu immer geringeren Verkäufen draußen, einer wesentlich kürzeren Zeit, wo die Tonträger dann letztendlich im Handel noch verblieben sind. Und das hat dann einfach bei vielen Labels und so auch bei uns dann irgendwann zu einer Situation geführt, dass zum einen einfach die Cashflow-Problematik immer größer wurde. Man finanziert da zum Teil ein Jahr, zum Teil auch länger vor, bekommt das Geld immer später und bekommt auch immer weniger verkauft. Und der zweite Punkt, der damit einherging, das klare Wissen, dass man genau genommen dann eigentlich nur noch Releases machen dürfte, die sich mindestens sofort beim ersten Mal mit dem ersten Album 5.000, 6.000 Mal verkaufen, führte dann auch dazu bei uns, dass da einfach eine Selektion an Künstlern passierte, dass einfach großartige Musik, die wir vielleicht 1997, 98, 99 diskussionslos veröffentlicht hätten, nicht mehr veröffentlicht haben, weil wir von vornherein wussten, die wird in die erstmal nur mit einer ersten Platte 1500 schaffen. Das heißt, uns 8.000, 9.000 Euro Verlust bringen. Und irgendwann habe ich halt bei mir ein immer stärkeres Unwohlsein geführt und gesagt, so will ich halt nicht arbeiten, weil ich das natürlich nicht als ein rein wirtschaftlich ökonomisches Ansinnen betrachtet habe, die Firma auch nicht unter diesen Gesichtspunkten gegründet habe, sondern natürlich einen kreativen Ansatz hatte, einen Musikansatz hatte. Und dann kam dann eben die ganz klare, radikale Entscheidung, wenn das Veröffentlichen von Musik am Ende genau genommen sowieso nur einen Promotion-Effekt hat, damit man Compilations, TV-Spots, Werbung, Musik in irgendwelchen TV-Serien etc. 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 bekommt, die Künstler dadurch bessere Shows oder überhaupt Shows bekommen, bessere Gagen bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, dass dieses gesamte diffuse Netzwerk aus Geldverdienen mit Musik aktiviert wird, dann kann man das Ganze irgendwie auch radikal umstellen. Hat natürlich damit zu tun gehabt, dass wir in einer exponierten Situation sind und waren, wir nicht bei Null gestartet sind, sondern wie eine 12, 13-jährige Geschichte hinter uns haben, die einen kleinen Namen national, international haben und darauf natürlich aufgebaut haben und natürlich irgendwie auch unseren Backkatalog haben, der sowohl physisch nach wie vor existiert als CDs und LPs und natürlich eben auch seit 2006 relevante digitale Umsätze generiert haben, wo ich dann gesagt habe, okay, ganz simple Kalkulation, die Gesamtheit des Backkatalogs finanziert unser Office und das Personal und alles, was darüber hinauskommt, ist dann, damit kann ich spielen.
Okay, seid ihr auch irgendwie an den Einnahmen eurer Künstler aus Live-Auftritten beteiligt? Also das ist ja eine Sache, die man zumindest aus dem Major-Bereich gelegentlich mal hört, dass das immer öfter auch in den Bandübernahmen und Künstlerverträgen drinsteht, weil die genau das eben auch sehen, dass sie sagen, okay, die Platte ist irgendwie eigentlich nur noch ein Promo-Tool und das Geld wird halt im Live-Sektor verdient. Ist das bei euch auch eine Überlegung, dass da eine Beteiligung man sich einräumen lässt bei den Künstlern oder macht ihr möglicherweise sogar selbst Booking? Seid ihr auf der Baustelle auch unterwegs?
Also bedingt wirtschaftlich gesehen, also wir haben mit Kitty Go de facto unser eigenes Inhouse-Booking seit letztem Jahr, Bibo, stimmt das, dazugeholt. Es war aber von vornherein immer als komplett separate wirtschaftliche Struktur gedacht und hat auch so funktioniert. Ich denke, der entscheidende Punkt dabei ist, dass man das mit anbietet, dass die Möglichkeit, Touren zu buchen, eben auch gerade für Künstler, die am Anfang sind, wo sich eben keine große Agentur darum schert und sagt so, ich buche jetzt mal, auch wenn da nur erstmal vielleicht 20 oder 50 Leute kommen und wo man kein Geld damit verdienen kann, trotzdem ist genau diese Aufbauarbeit notwendig. Okay. Und wenn man faktisch sich ein Netzwerk schafft von Strukturen, die eben genau sowas unter anderem mit anbieten, dann ist das irgendwie eine super Geschichte. Und wir haben das eben nicht wirtschaftlich direkt mit eingebunden, sondern läuft separat und wir sind de facto zwei verschiedene Firmen. Kitty Go ist einfach eine separate Firma, die separat funktioniert.
Also ihr aber sehr nur gut für eine Leistung direkt Vergütung.
Wir verdienen direkt keine Vergütung, keine Vergütung, aber partizipieren natürlich, wenn ein Act, der seine erste Platte macht, irgendwie sofort irgendwie eine gute Tour gebucht bekommt, partizipieren wir sofort direkt durch Verkäufe, durch Wahrnehmung, durch alles andere. Und das ist unser Gedanke dabei.
Wir haben ja jetzt so ein paar Modelle besprochen, wie es online kostenlos gehen kann. Creative Commons, möglicherweise mit Songs, bei denen die Schutzfristen abgelaufen sind. Kommerziell aber tatsächlich ja über den Verkauf immer noch von Downloads zurzeit. Da wirst du jetzt hier auf dem Panel die meisten Erfahrungen haben. Was, ich weiß nicht, ob du eine Zahl nennen kannst, aber was, vielleicht kannst du wenigstens irgendwie den Anteil irgendwie mal angeben, den ihr einnehmt, tatsächlich über digitale Umsätze und inwieweit das wirklich so nennenswert ist für euch, dass ihr darauf auch baut als Standbein im Release-Bereich, oder?
Also, einen direkten Vergleich kann man schwer machen, weil wir haben Mitte letzten Jahres aufgehört, physisch zu releasen, also ausschließlich physisch zu releasen. Und es gab bis jetzt de facto, außer den neuen Releases, die dieses Jahr kamen, noch keinen Fall, dass wir jetzt einen direkten Vergleich hätten machen können, wo zum Beispiel einfach eine bestimmte Zeit, einen Monat, ein digitaler Release exklusiv war und danach dann erst der physische kam, sondern es war immer irgendwie so ein bisschen parallel. Und wir haben natürlich irgendwie die Gesamtheit unseres digitalen Incomes, alles, was letztes Jahr und vorher passierte, war natürlich durch die Gesamtheit des Backkatalogs da. Wir sind also jetzt momentan, wir haben im März unseren ersten ausschließlich digitalen Release gemacht, seitdem die dann pro Monat 1 bis 2 Full-Length-Alben. Und die Einnahmen haben wir noch nicht ganz genau, aber es gibt so manche Beispiele, wo ein Künstler 3.000, 4.000 physische CDs verkauft hat, in die vielleicht noch 800, 900 12-Inches und parallel 4.000 bis 5.000 digitale Downloads kommerzielle gelaufen sind. Das heißt, irgendwie das Verhältnis ist aber mit Ausnahmen, also man kann das nicht...
Wahrscheinlich, ne?
Wie bitte?
Single-Track-Downloads.
Also Single-Track-Downloads, ganz genau. Alben so. Also Alben sind, ich glaube, im Verhältnis Single-Track-Downloads zu Alben hat man vielleicht das Verhältnis 10:1, wenn nicht sogar noch weniger. So, das wird also ganz klar, das Nutzungsverhalten ist ganz klar ein anderes. Aber der entscheidende Punkt ist, dass sich das Verhältnis natürlich ganz klar verkehrt. Jetzt können wir das natürlich wesentlich schlechter sagen, weil wir wissen ja nicht, wie viel wir parallel physisch verkauft hätten. Aber ich denke, dass irgendwie die Zahl der digitalen Downloads sich deutlich nach oben bewegt. Und es gibt, also es gab auch schon letztes Jahr bestimmte Künstler, wo einfach digital mindestens 40-50% liefen zum physischen Release. Okay. Man kann das nicht einfach hochrechnen. Also ein deutschsprachiger Künstler verkauft nicht im gleichen Maße wie ein international kompatibler Künstler. Aber
also es kommt wahrscheinlich euch definitiv
in einem höheren Maße im digitalen Geschäft beteiligt als 5 oder unter 5%, wesentlich höher.
Das kommt euch wahrscheinlich vom Genre her auch entgegen, ne? Weil das ist sehr stark zu bemerken, dass natürlich Beatport kennt wahrscheinlich jeder, der so ein bisschen in elektronischer Musik was macht, dass das funktioniert, dass aber viele andere Genres, vor allem wenn es so ein bisschen um Punk und Metal geht, eigentlich online nicht wirklich ernst genommen werden. Ne? Also es gab eine englische Download-Plattform, Break My Ear hieß die hat 2 Jahre lang funktioniert, bevor sie wieder zumachen mussten. Die waren halt spezialisiert auf Metal und solche Sachen. Das geht zurzeit noch nicht. Also es zeichnet sich irgendwie ab, dass so diese Merchandise-affinen Genres immer noch so dem klassischen Tonträger da die Stange halten. Wenn du sagst, das nimmt stark zu, ich weiß nicht, ob jemand mal so die Zahlen gesehen hat. Also was sehr interessant war jetzt, die GEMA hat ja wieder ihr aktuelles Jahresergebnis veröffentlicht vor kurzem. Da geht es darum, dass die 870 Millionen Euro umgesetzt haben. Von diesen 870 Millionen Euro sind allen Ernstes nur 3,5 Millionen Euro aus Downloads und mobilen Musikanwendungen im Jahr 2006 umgesetzt worden. Und das ist erstaunlicherweise nochmal zurückgegangen. Also 2005 hatten sie noch 5,5 Millionen, was eigentlich auch schon eine recht alberne Zahl ist, wenn man ehrlich ist. Und das ist jetzt nochmal um 2 Millionen zurückgegangen. Man muss da einschränkend dazu sagen, dass das auch daran liegt, dass ein paar Rückstellungen gebildet werden mussten, weil streitige Verfahren anhängig sind und deswegen nicht gezahlt wird, sondern auf Treuhandkonten eingezahlt wird. Aber der Anteil dessen, was die GEMA aus dem Bereich online zieht, ist äußerst gering und das ist sehr, sehr problematisch. Das wäre jetzt sehr spannend gewesen, wenn jemand von der GEMA da gewesen wäre, um dazu was zu sagen, weil die GEMA, das ist jetzt meine persönliche Meinung auch, obwohl ich hier der Moderator bin, ist vielleicht aber auch ein bisschen die Meinung vom VOT, durch die Konditionen, die sie für die Downloads aufrufen, einfach Geschäft verhindern. Also in Deutschland, das muss man sich mal ansehen, der aktuelle offizielle Music-on-Demand-Tarif von der GEMA ist 15% des Endkundenpreises bei einer Mindestvergütung von 17,5 Cent pro Download. Das kann halt nicht funktionieren. Und wenn man sich anguckt, da war dann die IFPI-Studie mal ganz aufschlussreich. Die IFPI hat im Digital Music Report gesagt, dass im UK sich die Downloadzahlen verdoppelt haben. Von 2005 auf 2006 sind die auf 58 Millionen Single-Track-Downloads hochgeschnellt. Deutschland im selben Zeitraum nur von 19 auf 24 Millionen. Und wenn man sich dann überlegt, woran könnte es liegen, dann könnte es unter anderem an diesen Verwertungsgesellschaftstarifen liegen. Im UK gibt es die sogenannte MCPS, das ist das GEMA-Pendant im UK und die haben bisher lizenziert zu Konditionen von 8% ohne Mindestvergütung auf den Endkundenpreis und das liegt natürlich mit dem, was die GEMA sich vorstellt, sowas von unfassbar weit auseinander, dass man auch an der Stelle annehmen darf, dass es in Deutschland schneller gehen könnte, wenn Geschäftsmodelle dadurch begünstigt würden, dass halt die Lizenzierung seitens der GEMA da ein bisschen sportlicher vonstatten ginge. Gut. Wir haben gesagt, wir wollen über die Kulturflatrate sprechen. Ein extrem verbranntes Wort im Prinzip. Ich glaube, es gibt auch sehr unterschiedliche Interpretationen für den Begriff Kulturflatrate. Ich habe auch mit Markus gestern schon mal gesprochen. Er redet lieber von Contentflatrate, wahrscheinlich, weil Kulturflatrate irgendwie kaum noch jemand in den Mund nehmen mag oder Global License. Kultur-Flatrate würde ja, so wie ich das verstehe, bedeuten, dass man das Element der Privatkopie auf den Online-Bereich ausdehnt und sagt, dass auch dort zu privaten Zwecken Kopien in einer unbegrenzten Zahl möglich sind, wenn im Gegenzug zur Vergütung halt der Rechtehalter, also der Urheber und der Leistungsschutzberechtigten der Labels, dann eine Pauschalabgabe gezahlt würde. Und diese Pauschalabgabe müsste sozusagen als Analogum zu dem, was man in der physischen Welt hat, gezahlt werden an die Verwertungsgesellschaften und in dem Falle sinnvollerweise eingesammelt werden bei den ISPs, also bei den Internet Service Providern. Das ist meine Auffassung davon. Es gibt andere Modelle, Leute, die das irgendwie weiterfassen, Kultur-Flatrate. Ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen wollen. Tatsache ist natürlich, dass das auf jeden Fall die Rechtehalter erstmal enteignen würde, weil sie selber ja nicht mehr darüber bestimmen dürften, wer darf in einem Download-Store zum Beispiel anbieten. Es würde Geschäftsmodelle, die gerade entstehen, in Frage stellen. Aber es würde natürlich diesen gesamten Bereich außenrum nicht betreffen, also Sync-Licenses, Live-Business und so weiter. Insofern vielleicht mal die Frage an Reik, der noch ein bisschen am klassischeren Modell festhält, auch wenn er das modifiziert hat. Was hältst du von dem Gedanken Kultur-Flatrate beziehungsweise von dem Stichwort Ausdehnung der Privatkopie auf den Online-Bereich?
In der idealen Welt fände ich das eine ziemlich großartige Sache. Problematik ist nur dabei, dass damit man da eine wirkliche, tatsächliche, gerechte Verteilung der Gelder erreichen kann, müsste man de facto einen weltweiten Zusammenschluss erreichen oder zumindest der Länder, die da momentan relevant sich am Netz oder vielleicht in der Nutzung von Musik, die wir so machen, irgendwie beteiligen. Und wenn es schon nationale Hürden extremsten Ausmaßes gibt, die kann ich mir momentan gerade nicht vorstellen, wie man da in irgendeiner vernünftigen Form in einer absehbaren Zeit von den nächsten 20 Jahren wie eine Einigung findet, dass de facto Umsätze, die Stefan in Amerika, also Leute, die sich aus Amerika seine Sachen runterladen, dann, dass er dafür irgendwelches Geld bekommt, sehe ich gerade nicht. So.
Also man kann da vielleicht ganz kurz noch, war eine Zwischenmeldung aus dem Publikum?
So. Nee, schön.
Vielleicht ganz kurz dazwischen, also das wäre in der Tat auch nicht ohne weiteres machbar, weil es mehrere Hürden gibt, insbesondere auch schon auf der EU-Ebene. Also man muss sehen,
es ist machbar.
Es wäre machbar, aber es müsste einiges geändert werden.
Es gibt Voraussetzungen. Also juristisch gesehen, sie kann den 3-Stufen-Test bestehen. Also kompatibel zur WIPO auf UN-Ebene, kompatibel zur EU-Ebene, kompatibel zum nationalen Urheberrecht. Da gibt es eine Studie, weil in Frankreich gab es die Diskussion, als Frankreich vor einem Jahr anfing, das Urheberrecht, was wir so 2003 in Deutschland reformiert haben, letztes Jahr erst zu reformieren. Und da gab es ganz knappe Entscheidungen sozusagen gegen dieses Modell einer License global sozusagen. Und da gab es halt diese Studie sozusagen, die wir ins Deutsche übersetzt haben, ließen und die sagt, es ist kompatibel. Bei uns sagte immer das Bundesjustizministerium, nee, das geht alles gar nicht, können wir uns gar nicht mit beschäftigen.
Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Also man muss es natürlich erstmal wollen und wenn man es will, kann man es auch machen. Aber es müsste halt auch auf EU-Ebene noch was geändert werden. Ne? Also was man sich halt klar machen muss, die gegenwärtige Privatkopie erstreckt sich ja nur auf das Vervielfältigungsrecht. Ne? Normalerweise ist es so, wenn ich Urheber und Leistungsschutzberechtigter bin, ich selber darf entscheiden, wer darf meine Platte vervielfältigen und es gibt halt eine Ausnahme für die Privatkopie. Das ist eine sogenannte gesetzliche Lizenz, das heißt, ich selber muss weder die Urheber noch die Plattenlabel fragen, ob ich eine CD brennen und in meinem Auto benutzen darf. Und dieses Modell würde ja auf den Online-Bereich ausgedehnt werden und da hat man das Problem, dass auf der EU-Ebene zurzeit ein Ausnahmekatalog festgelegt ist, der dieses Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nicht erfasst. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ihr habt ja auf jeden Fall bei dem Gesamtvorgang den Upload und den Download. Der Download betrifft eigentlich nur die Vervielfältigung, aber der Upload, das ist ja die Situation, in der ich irgendwas auf den Server packe und es der Weltöffentlichkeit zugänglich mache zum anschließenden Download. Das ist die sogenannte öffentliche Zugänglichmachung und so wie das in der EU zurzeit aussieht, in dieser Inforichtlinie, ist es noch nicht möglich, davon überhaupt eine Ausnahme zu schaffen. Das heißt also, auf der Ebene müsste was geändert werden. Das ist natürlich möglich, man muss das wollen, aber das ist gegenwärtig halt noch ein formales legislatives Hindernis, um da weiterzukommen.
Wir haben generell, also meiner Meinung nach, haben wir ein Problem mit dem Urheberrecht. Wenn man mal anschaut, wo das aktuelle Urheberrecht herkommt, dann ist es 2003 in Deutschland reformiert worden. Gerade sind sie wieder dabei, weil sie irgendwie Downloads jetzt noch irgendwie illegalisieren wollen. 2003 in Deutschland, 2001 ist das Ganze auf EU-Ebene, die Inforichtlinie, die du angesprochen hast, abgesegnet worden. Und Eigentlich stammt alles aus 1994 sozusagen, wo man auf internationaler Ebene mit Völkerrechtsverträgen bei der WIPO, World Intellectual Property Organization, die sind für den Schutz des geistigen Eigentums zuständig sozusagen, da hat man die Regeln fürs digitale Zeitalter gelegt, in einem Jahr, wo der Browser erfunden wurde. Und wenn man sich politische Zusammenhänge anschaut sozusagen, dann haben die viel früher angefangen. Also die hatten damals so ein Premiere Digital 2.0 im Kopf. So, wir bauen jetzt mal ein riesiges irgendwie Privatfernseh, kopiergeschütztes Modell. Und wir haben eigentlich, also unser Urheberrecht basiert auf diesem Teil von 1994 und wir haben mit 2007, wir haben 13 Jahre, nachdem das World Wide Web sozusagen geschaffen worden, wir haben eine ganz andere Marktsituation, eine ganz andere Konsumsituation. Und darüber sollte man halt mal irgendwie mit der Politik reden, so dass man halt nicht diese alten Paradigmen sozusagen jetzt mal durchbekommt, sondern dass man halt sich überlegt, wie geht man mit diesen Marktsituationen um, um Künstler zu kompensieren auf der einen Seite, aber für die Verbraucher Freiheiten zu schaffen und nicht irgendwie alle, die File-Sharing machen oder sonst irgendwie mal kurz zu kriminalisieren und hohe Abmahnungen von der IFPI verschickt bekommen, beziehungsweise später vielleicht mal in den Knast zu kommen, dadurch, dass man Musik teilt.
Ja. Kurz Thema DRM. Steve Jobs hat ja Anfang Februar war es, 2007, dieses berühmte Plädoyer vom Stapel gelassen, indem er gesagt hat, es wäre doch viel schöner, wenn wir es ohne DRM hinbekommen. Wie seht ihr den Kontext, Steffen?
Ja, ich denke, also dieses DRM halte ich für, ich halte es für extrem unpraktikabel so. Und gerade bei Apple, und ich bin da überhaupt kein Fan von so. Und aber ich denke auch, das eigentliche Problem ist nicht DRM, sondern so dieser Gedanke, so ich muss Musik schützen. Ich glaube, Menschen sind bereit, für Musik Geld auszugeben, die sie mögen. Und das zeigen ja auch so Modelle wie Beatport und so weiter, dass das wirklich, dass da sehr gute Umsätze erzielt werden können, wenn ich Musik legal anbiete und dafür auch Geld verlangen, dann halten sich die Leute auch dran. Und dann natürlich passiert es immer wieder so, dass MP3s auch von Beatport und so weiter dann im Netz auftauchen und so, kostenlos. Aber ich bin auch so ein Typ, ich nutze auch MP3s, die ich kostenlos finde, irgendwo als so ein Promotion-Tool, so dass ich halt wirklich dann, wenn ich das gut finde, dann kaufe ich mir auch die Platte oder dann kaufe ich mir auch den Download. Und ich denke, das machen auch viele Nutzer so und gerade so, was so im DJ-Bereich und so weiter ist, ich glaube, das ist völlig überschätzt, so diese Angst, dass man, wenn man jetzt Musik ins Netz stellt, dass man die dann irgendwie schützen muss.
Okay, ich meine, die Idee ist ja, man hat ja diese zwei Extreme sozusagen. Man hat einmal diese Idealvorstellung, die vielleicht stärker von den Majors kommt, dass wir diese Pay-per-Use Lizenz haben, das heißt also jedes Mal, wenn irgendwer was hört, zahlt er dafür was und jedes Mal, wenn er was kopiert, zahlt er dafür was und das wiederum ist ja eigentlich aber nur, wenn ein DRM funktionieren würde, überhaupt vorstellbar und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich hier oben alle einig, dass die Vergangenheit gezeigt hat, es funktioniert einfach nicht und insofern ist das andere Extrem einfach die Kulturflatrate, wo man sagt, nee, in dem Bereich... Nee,
die Kulturflatrate ist die Balance sozusagen.
Okay.
Wir haben halt einfach die Situation, auf der einen Seite haben wir DRM, alles verschließen, funktioniert nicht, hat eine ganze Menge Nebenwirkungen, die schädlich sind für eine Gesellschaft und für Kultur und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir halt, ja, legal, illegal, scheißegal, lass uns also einfach weiter kopieren, Tauschbörsen und so weiter. Und die Idee einer Content-Flatrate oder Kultur-Flatrate ist halt so einen Mittelweg zu gehen sozusagen zwischen den Interessen.
Weil die Vergütung noch stattfindet.
Ja genau, natürlich, weil im Moment ist ja die Realität sozusagen, alle machen File-Sharing, alle tauschen Musik und so weiter, jeder hat Spaß dabei, aber die Künstler werden auch nicht kompensiert und da ist halt die Idee sozusagen, okay, dann schaut man, wie man dieses Modell hinbekommt, weil durch Kriminalisierung und so weiter wird man nicht irgendwie die Leute davon abbringen, weiterhin Tauschbörsen zu nutzen, das zeigen ja auch irgendwie die ganzen irgendwie Zahlen der letzten Jahre und ja, schafft sozusagen eine Balance wiederum, wie es früher die Privatkopie auch war. Und man muss eigentlich noch ein bisschen weiter zurückgehen, als es irgendwie Anfang der 20er Jahre Radios gab. da galten auch alle Radios als Piraten. Und man hat halt diese ganzen Radios in den USA legalisiert, indem man halt Pauschalabgaben eingeführt hat. Und das war, Radio war so ein klassisches One-to-Many-System. Wir befinden uns gerade durch das Internet, durch Peer-to-Peer und so weiter in einer Many-to-Many-Umgebung. Jeder kann Sender und Empfänger sein. Und da ist halt die Idee, man überträgt halt dieses alte bewährte System der Pauschalabgaben auf eine Many-to-Many-Umgebung.
Ich hatte dich jetzt auch richtig verstanden dahingehend, Raik, dass du sagst, wenn es schneller ginge, fändest du es eine gute Idee.
Wenn was schneller ginge?
Die Kultur-Flatrate.
Ja, definitiv. Also grundsätzlich gibt es den Sachen von euch beiden überhaupt nichts hinzuzufügen, die sehe ich absolut genauso. Ich würde höchstens noch sagen, dass Digital Rights Management und oder Kopierschutz auf CDs, wenn das ganze Geld inklusive der ganzen Klagen und Abmahnungen, die da alle weltweit verschickt wurden und so weiter und so fort, wenn dieses ganze Geld, dieser ganze Aufwand, diese ganze menschliche Energie, die da über Jahre hinein verwandt wurde, wenn die einfach mal gebündelt in Unterstützung von technologischen Strukturen und Gesetze anschieben, damit halt irgendwie eine weltweite zum Beispiel Content Flatrate oder ähnliches irgendwie möglich wird, dann hätten wir schon vor 6 Jahren relevantes Geschäft mit dem Internet gemacht, dann hätte es diese ganze Problematik mit illegalem File-Sharing und so weiter, das hätte wäre nie aufgekommen, es wäre gar nicht relevant und notwendig gewesen. So, es ist immer so, dass Leute natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Musik umsonst konsumieren. So, es gibt Leute, ich habe mir als Jugendlicher genauso Kassetten kopiert und habe dafür nichts bezahlt, außer die Kassette. Und das ist ganz normal so. Aber wenn man sich mit Musik beschäftigt, irgendwie, dann ist man absolut bereit, dann irgendwann zu einem Punkt, wo man sich das leisten kann, erlauben kann, irgendwie halt einfach angemessene Preise dafür zu bezahlen. Das ist ganz normal und das macht jeder. Und wenn man das ganz normal eben auch so kommuniziert nach draußen, dass Musik halt was Wertvolles ist und das eben angemessen gemacht wird, dann könnten alle davon partizipieren, weil die Chance, mit einer weltweiten Präsenz von egal welcher Musik faktisch eine ungeahnt große Zahl von Zuhörern und Fans zu generieren, ist einzigartig. Sowas gab es noch nie. Okay. Und statt das zu verhindern die ganze Zeit, irgendwie sollte man einfach das mal als eine Sache wahrnehmen, die sowieso passiert. Ob man da irgendwie 50 Millionen Anwälte losschickt oder nicht, irgendwie, es ändert nichts daran. Entschuldigung, das war nicht, ja, nicht persönlich als Anwalt gemeint.
Ich glaube, ich habe noch niemand abgemahnt wegen Musik. Gibt es aus dem Publikum irgendwelche Meldungen zum Thema Kultur Flatrate? Gibt es dazu irgendwelche Meinungen? Findet das irgendwer besonders schlecht oder besonders gut? Habt ihr da schon mal weitergedacht? Weil de facto wäre es ja so, dass ihr als Labelbetreiber bezüglich eurer Leistungsschutzrechte enteignet würdet. Ihr dürftet nicht mehr selbst darüber entscheiden, welcher Download-Store eure Songs verkauft.
Warum nicht?
Ja, also, ich kann natürlich gerne noch zu iTunes sagen, ich erlaube dir das, nur die Frage ist natürlich, wenn jetzt in der Tauschbörse alle auf der Basis halt der Kultur-Flatrate, die ja durch eine Pauschalabgabe halt vergütet werden müsste, das ist ja klar, das muss man ja sehen, ob dann da noch, man weiß es nicht genau, es kann sein, dass es noch funktioniert, wenn vielleicht eine andere Qualität angeboten wird, kompressionsmäßig, wenn irgendwelche andere Goodies da sind, irgendwie im Download-Store, der vielleicht selber ja als Geschäftsmodell irgendwie demnächst auch schon wieder überlebt ist, wenn die Leute merken, es macht keinen Sinn, dass ich alles auf der Festplatte habe, weil ich krieg's ja sowieso ständig, weshalb soll ich es bunkern? Grundsätzlich wird so ein Geschäftsmodell natürlich in Frage gestellt durch eine Kultur-Flatrate.
Ich würde sagen, es ist eine Ergänzung. Also man kann natürlich in File-Sharing gehen, viele machen File-Sharing, viele machen aber gerade auch nicht File-Sharing. Ich glaube, unsere Elterngeneration, die wird nicht mehr irgendwie sich mit Emule und BitTorrent auseinandersetzen. Die kaufen weiterhin irgendwie Musik und es gibt auch Leute, die wollen jetzt sofort Musik erwerben. Und wenn du in eine Tauschbörse gehst, dann ist das Album vielleicht mal in einer Woche unten, wenn du Pech hast. So, ne? Aber wenn du gleichzeitig die Möglichkeit hast, Geld zu zahlen und sofort was zu bekommen, in einer hohen Qualität, vielleicht auch mit Booklet und so weiter, dann schließt sich das gegenseitig nicht aus. Vor allen Dingen in der Tauschbörse habe ich das Problem, da steht zwar Madonna drauf, aber wenn es unten ist, ist es irgendwie Metallica. Und da muss ich halt nochmal was runterladen. Ne? Oder irgendwelche Leute haben Windows auf ihrem Rechner und dann ist in der MP3-Datei ein Virus drin. Und also um das alles zu vermeiden, kann ich dafür Geld ausgeben und das werden genug Leute machen. Also insofern ist es eine Ergänzung. Es legalisiert praktisch den jetzt schon illegalisierten Bereich.
Gibt es Meinungen dazu aus dem Publikum? Ja, bitte.
Ja, wenn du auf deinem iPod das mit in der Bahn nehmen möchtest und im Moment gibt es noch nicht flächendeckendes WLAN, dass dein iPod irgendwie automatisch auf Last.fm zugreifen kann. Aber sonst, Last.fm ist Zukunft des Radios. Individualisiertes Radio. Aber wenn du irgendwie unterwegs bist ohne Internetzugang, ist Last.fm leider auch unpraktisch.
Ich denke, da wird es vielleicht das, was ich vorhin auch sagte, der mobile Markt, das, was wir momentan wie mit, also als relativ eingeschränkte Telefon und man ab und zu kann man sich mal einen Klingelton, Schnappi, das Krokodil runterladen und so weiter. Das hat nichts damit zu tun, was irgendwie in den nächsten 2, 3, 5 Jahren passieren wird. Man wird vermutlich als ein Modell von vielen, die seine gesamte Musiksammlung irgendwo virtuell haben und wird irgendwie durch sein mobiles Endgerät, was vielleicht ein Telefon und ein iPod und was der Teufel noch zusammen in einem Gerät hat, ständig darauf zugreifen können. Du hast irgendwie keine riesen Harddisks mehr, sondern du hast einfach eine permanente überall Anbindung an deine virtuelle Musikbibliothek. Das ist so ein Modell. Und wie man Geld verdient dabei, ist, da gibt es auch wieder ganz andere unzählige Modelle. Wir hatten das jetzt letzte Woche gerade unter anderem wieder Musik frei downloaden auf Websites, die dann werbefinanziert sind, zum Beispiel. Es entstehen gerade unendlich viele Modelle. Welches davon dann irgendwann stärker wird, wird sich noch zeigen. Aber dieser digitale Download-Bereich, kommerziell Tracks zu downzuladen, ist eine Übergangsphase. Wie die CD eine Übergangsphase war oder ist. Ja. Vielleicht nicht so lange.
Okay. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen oder Anregungen in dem Kontext? Ja? Die ist tot.
Ja. Also die Filmindustrie hat das noch nicht kapiert. Die glaubt noch dran, aber die Musikindustrie glaubt da auch jahrelang dran. Und jetzt muss sich die Filmindustrie noch eine blutige Nase holen und dann ist es tot. Hoffen wir mal.
Nee, also ich meine, das funktioniert halt immer für einen bestimmten beschränkten Zeitraum und dann gibt es Leute, die vielleicht auch gar nicht so sehr an den Inhalten interessiert sind, an der Musik oder an den Filmen, die einfach aus sportlichem Ehrgeiz versuchen, das zu überwinden und sie schaffen es halt auch immer wieder. Und ich weiß nicht genau, weshalb die Majors so lange irgendwie so optimistisch waren zu sagen, das wird schon irgendwann funktionieren, weil es also, hat über Jahre nicht funktioniert und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es 2010 anders wäre, als es jetzt ist. Und deswegen, ich sehe das auch gar nicht als Kapitulation. Ich habe gestern ein kurzes Interview gegeben, wo ich gefragt wurde, die Majors kapitulieren jetzt vor dem illegalen Markt, weil sie das DRM irgendwie jetzt hinter sich lassen. Und ich habe dann gesagt, das sehen wir eigentlich als VOT zumindest ganz anders, weil das ein positives Signal ist. Also das DRM ist einfach, stellt de facto diejenigen, die kaufen und die sich legal bewegen wollen, schlechter als diejenigen, die DRM-freie Files benutzen. Und deswegen ist es einfach ein Verkaufshindernis und diese Übergangsphase des Downloads, die wir jetzt vielleicht noch ein paar Jahre lang haben werden und aus der wir irgendwie Geschäft generieren können, die wird dadurch halt, die ist dadurch entwertet worden. Genau das, was Raik schon gesagt hat, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch unabhängig von meiner Moderatorenfunktion. Man hätte da viel mehr Geld verdienen können, wenn man früher gesagt hätte, wir machen das über MP3s und damit hat sich's. Das zeigt ja auch das Beispiel E-Music. Also ich meine, die verkaufen auch zu wesentlich kleineren Preisen, das muss man auch sehen und sagen. Das mag auch ein Faktor sein, aber es wäre einfach, ich meine, Steve Jobs hat es vorgerechnet, der hat gesagt, wir haben 90 Millionen iPods verkauft und 2 Milliarden Tracks. Wenn man das runterrechnet, sind das 22 Songs pro Download, die legal erworben wurden bei iTunes. Dann kann man sich ja ausrechnen, was für ein Interesse Leute an DRM-geschützter Software haben. Keins. Und deswegen wird es auch wahrscheinlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendwann funktionieren wird so.
Ich finde, es ist an der Zeit eher, sich Gedanken zu machen über ja zukünftige Nutzungswege oder Arten. Einfach für mich ist ein wesentlicher, essentieller Punkt zum Beispiel, wie kriege ich das hin, dass so ein MP3-File, was genau genommen irgendwie auch Schwachsinn ist, warum ist das ein MP3, warum ist es kein FLAC oder ein WAV-File, also 1:1 CD-Qualität. Und warum ist das einfach total unsexy? Irgendwie? Warum gibt es nach 7 Jahren aktiver Internetnutzung nach wie vor nichts, was irgendwie zumindest dem haptischen Erlebnis einer Schallplatte oder einer CD irgendwie nur ansatzweise gleichkommt? Also irgendwas, was dem digitalen Medium irgendwie zumindest entspricht. Warum gibt es keine ganz simple Programmierungsmöglichkeit, dass man auf jeden MP3 halt irgendwie, wenn man das irgendwie auf seinem iPod laufen hatte, eine kleine dreidimensionale Animation läuft. Oder weiß der Teufel was. Irgendwie, ich bin jetzt nicht der Entwickler, aber warum gibt es das nicht so? Damit man halt das eben, diese ganz normale zukünftige Nutzung von Musik, nämlich mobil, überall ständig, eben auch sexy macht. So eine Platte und eine CD ist momentan haptisch einfach immer noch weit im Vorsprung.
Gut, da sind wir als über 30-Jährige natürlich auch noch in einer anderen Mentalität irgendwie. Die jetzt 14 und 15 sind, die können dem vielleicht auch gar nichts mehr abgewinnen. Aber
die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt.
Ja, so. Ne? Komisch, CD. noch irgendwas zu dem Thema?
Ja, ich wollte noch was sagen. Und zwar, du hast vorhin so über die Bewegung hin zum Digitalen gesprochen und so. Und ich denke, solange wir nicht diese Rundumversorgung haben, von der wir ja irgendwie träumen, dann, ich finde, das, was ihr macht, ist eine ziemlich gefährliche Entwicklung so, weil ich habe das Gefühl, du hast auch vorhin so gesagt, dass ihr Einzeltrack-Downloads halt hauptsächlich habt. Ich habe echt große Angst, dass so das Album als Format vollkommen untergehen wird, so, dass Leute eben nur noch die Tracks ziehen, die halt irgendwie rocken und den Rest, den man vielleicht erst beim 10. Mal hören entdeckt oder der irgendwie auch das Album zusammenhält, dass das viele nicht mehr mitkaufen. So. Und ich merke auch bei Netlabels, die jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt zu Beatport, die releasen halt nur noch so Dancefloor-Stuff und bringen überhaupt nicht mehr so die anspruchsvollen Sachen raus, die sie früher sich erlaubt haben. Da kommt dann halt nur noch Minimal Tech raus und Elektronika und Dub und sowas, das fällt dann alles hinten runter.
Na gut, die werden dann irgendwie auch keine lange Existenz haben. So. Überleg dir, ob die in 3 Jahren noch existieren und dann weißt du das. Das kann man irgendwie relativ gut irgendwie auch zu physischen Labels, also analoge Vergleiche ziehen. So. Und diese Überlegung, dass das passieren könnte und dass da eine Gefahr drin ist, die haben wir uns auch gemacht. Und es gibt da inzwischen halt so ein paar praktische Erfahrungen natürlich, wie die Statistiken, aber das Album an sich ist vielleicht gar nicht wirklich irgendwie so ein schützenswertes Gut, weil das Album ist eigentlich nur eine ziemlich willkürlich entstandene Formatvorgabe durch industrielle technische Möglichkeiten. Und irgendwann war es eine Shellac-Platte, dann war es, ne, was weiß ich, irgendwie, dann war es die normale Schallplatte mit 2 Seiten irgendwie und 20 Minuten Spielzeit jeweils oder 18. Irgendwann war es die CD mit 80 Minuten Spielzeit und so weiter und so fort. Das heißt, das Album ist eigentlich eine relativ willkürliche Geschichte. Und worum es eigentlich geht, und ich denke, das meinst du auch dabei, ist, dass ein Künstlerprofil wahrgenommen werden kann draußen, dass man nicht irgendwie nur noch über einzelne Tracks definiert wird irgendwie, sondern dass man wie als Künstler halt die Möglichkeit hat, sowas, was man zum Beispiel auf einem Album gelegentlich irgendwie macht, irgendwie eine unglaubliche Breite, eine Vita darzulegen irgendwie, oder ein Konzeptalbum zu machen oder weiß der Teufel was. Und genau das ist trotzdem möglich, beziehungsweise das ist meines Erachtens nach diesem halben, dreiviertel Jahr, mit dem ich mich da oder wir uns damit aktiv beschäftigt haben, sogar stärker möglich, weil der Markt, der physische Markt, hat nämlich genau diese Möglichkeiten schon lange nicht mehr geboten. Du bist einfach immer mehr eingeschränkt gewesen. Wenn sich natürlich heutzutage bestimmte Labels auf einer Dance-Plattform wie Beatport auf die Tracks konzentrieren, die besonders schnell sich verkaufen, dann sind sie halt selber schuld. Denn wieso? Dann schaffen sie keine Künstler-Vita für sich selber, die ihre Zukunft wäre, sondern sie werden temporär aktiv sein. Wenn Minimal Techno irgendwann out ist, nächstes Jahr oder vielleicht nächsten Monat, dann sind sie weg. Sowas gab es dann wie schon tausendfach im physischen Bereich. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, indem du faktisch natürlich das Interesse wächst von Leuten, von Konsumenten durch catchyere Tracks, dass die dann wissen wollen, und das ist das normale menschliche Verhalten, was macht denn der sonst noch so irgendwie? Und dann die faktisch diese ganze Bandbreite erfahren will. Und unsere Statistiken sagen halt eben auch genau das. Natürlich gibt es beim Album, also im Durchschnitt der gedownloadeten Tracks, wenn wir ein Album veröffentlichen, Unterschiede. Da gibt es immer den einen Track oder die 2 Tracks, die besonders viel gedownloadet werden. Aber es gibt dann darunter, so 1 oder 2 Stufen darunter, irgendwie eine absolute Breite. Das heißt irgendwie, natürlich weiß ich nicht, wer das dann gemacht hat, ob das dann die Leute waren oder dann irgendwie einfach ein anderer Durchschnitt von Leuten, irgendwie die Gesamtheit der Tracks sich geladen hat oder irgendwie unterschiedliche Tracks. Aber es passiert, dass Künstlerprofile wahrgenommen werden in die, und du kannst sogar eben, wie ich vorhin gesagt habe, sogar mehr damit spielen. Du kannst nämlich in die, du bist nicht darauf angewiesen, in die erst nächstes Jahr wieder ein Album zu machen, oder wenn der Künstler ein komplettes Album wieder geschaffen hat, irgendwie das zu veröffentlichen, sondern wenn der Künstler zwei tolle Tracks gemacht hat, die in sich irgendwie einfach total schlüssig sind, dann nennst du das halt Release, wie auch immer, nicht mehr Album, nicht mehr Single, sondern es ist einfach ein Release und den stellst du halt ins Netz und das ergänzt und die Leute werden halt irgendwie sich damit irgendwie auch anders beschäftigen, die so faktisch irgendwie zusammensuchen, was ist so diese Vita eines Künstlers, und das ist doch schon auch bei einem Künstler, der auf verschiedenen Labels inzwischen released, was ja auch eigentlich eine fortschrittliche Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre ist, dass ein Künstler nicht mehr zwingend nur bei einem Label sein muss und irgendwie dort veröffentlicht irgendwie und die komischeren Tracks veröffentlicht dann auch dort, und das schadet dem Künstler nicht, sondern ganz im Gegenteil, es hilft ihm so irgendwie einfach sein wie auch immer geartetes, vielschichtiges Künstlerbild nach draußen zu tragen.
Okay. Da. Ja. Bitte. Also ich glaube, es gab schon immer so den Faktor, dass halt irgendwie technische Grenzen so Kreativität herausgefordert haben, und was Raik vorhin auch gesagt hat, die Entwicklung halt der Medien, gerade irgendwie Miles Davis Autobiografie gelesen, was hat er sich gefreut, als er plötzlich irgendwie 20 Minuten auf einer Seite hat und endlich mal spielen konnte, so im Gegensatz zu vorher. Ich glaube, das liegt ja am Künstler selber. Was will er irgendwie von sich vermitteln? Und die Leute, die das ernsthaft machen und die nicht irgendwie mehr so unter handwerklichen Aspekten arbeiten und einfach nur verkaufen wollen, um daraus Geld zu machen, sondern die darin auch wirklich eine Verwirklichung ihrer selbst sehen, bei denen wird das schon passieren, glaube ich, dass die halt, egal ob das jetzt 30 oder 60 Minuten sind, dass die einfach was Kohärentes schaffen, was natürlich dann nicht mehr durch ein Medium beschränkt ist in seiner Länge, aber...
Ganz simple Geschichte, so, wenn du ein Konzeptalbum machen willst, was wirklich schlüssig ist und zwingend als Ganzes gehört werden muss, erstmal denke ich, dass man wie den Großteil seiner potenziellen Konsumenten wie schon irgendwie so für so mündig erklären kann, dass die sowas auch erkennen, auch wenn sie vielleicht erstmal nur einen Track downloaden. Und wenn du es aber unbedingt haben willst, dann machst du halt nur einen Track von 45 Minuten. So what the fuck. Ich meine, du hast doch sowieso die Problematik mit iTunes. Das haben wir zum Beispiel gerade. Wir veröffentlichen jetzt dem nächsten Album. Oder es ist nicht mein Album. Es sind 4 Tracks, filmmusikartige Sachen, die zum Teil 25 Minuten haben. So, damit sind wir sofort irgendwie, sprengen wir alle Vorgaben der digitalen Shops irgendwie, weil iTunes zum Beispiel jeden Song, der über 10 Minuten ist, gibt es nicht als Einzeldownload, sondern wird das Ganze als ein Album gebundelt. So, das heißt, natürlich kann ich jetzt dem Käufer schlecht sagen, 4 Tracks kauft jetzt mal für 9,99, auch wenn die insgesamt Albumlänge haben von 1 Stunde und 10 Minuten vielleicht, dann machen wir halt irgendwie, okay, dann gibt es das zwar leider nur als Bundle und die Leute müssen sich dann echt einen riesen Pfeil runterladen, aber bei uns auf der Seite dann halt nicht, da gibt es das auch einzeln, dann machen wir da halt einen anderen Preis, so einen Preis, wo wir sagen, so, wir wollen eben genau das eben auch forcieren, dass Leute eben sowas in der Gesamtheit hören, weil das eben als Ganzes funktioniert besser, weil es irgendwie sich erschließt, auch wenn es Einzeltracks sind. Und dann gibt es das halt eben dann für 4 Euro, 3,99 oder 4,99, okay. Fertig.
Markus, du wolltest nochmal.
Ja, also aus Konsumentensicht finde ich das voll toll. Also ich habe so viele Alben zu Hause, wo 1, 2 Tracks geil sind und der Rest ist sowas von scheiße und 10%
du hast nur Nature Releases zu Hause.
Also vermutlich 10% meiner Platten- und CD-Sammlungen sind so gut, dass ich sie mir komplett anhöre. Aber ich möchte als Konsument die Wahlfreiheit haben, einfach entscheiden zu können, nehme ich jetzt einen Track oder kaufe ich das ganze Album. Früher musste ich das ganze Album kaufen, ja, oder ich konnte eine Single
holen. Keine Frage. Ich weiß nicht genau, ob wir zum Schluss kommen sollen. Gibt's noch Fragen? Bitte?
Von Pressung, Promotion und so nicht in dem Maße mehr hat?
Also ich kann das jetzt schlecht für ein reines Netlabel sagen. Bei uns ist es nicht ganz so. Also da hat es schon nach wie vor damit zu tun, welche Musik man hatte und die man auch wirklich liebt und wo man denkt, die muss veröffentlicht werden. Und ansonsten ist es auch einfach so, dass die Zeit, die man für die Promotion, für die Betreuung von so einem Release benötigt, dann trotzdem immer, man kann ja nicht den Tag plötzlich verdoppeln. Und damit ist sozusagen die Arbeitsfähigkeit, damit man eine gute Arbeit dafür leisten kann. Man kann es ja nicht nur releasen, wenn man es einfach so online stellt, dann passiert ja dann auch dementsprechend viel, als wenn man eine CD einfach in den Handel stellt oder einfach auf die Straße stellt und sagt, irgendjemand wird es schon kaufen. Und insofern muss man dafür Arbeit leisten und da ist man, glaube ich, als Indie-Label immer automatisch an irgendeinem Limit und das ist auch gut so. Und ja.
Okay. Ich hatte jetzt hier noch das furchtbar sexy Thema zweiter Korb oder Korb 2 auf dem Zettel stehen. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt ein bisschen schwer wäre, nachdem wir von so einem etwas philosophischeren Gespräch, allgemein gehalteneren Gespräch zum Thema Geschäftsmodell und was macht man, dass wir da wieder zurückkommen. Wenn daran irgendein Interesse besteht, könnt ihr mich gerne auch privat fragen. Weiß überhaupt irgendwer, was Korb 2 bedeutet oder weshalb der Korb 2 zweiter Korb oder Korb 2 heißt? Weil das Schlagwort haben ja wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, oder? Also um das nur ganz kurz aufzuklären, was Markus vorhin schon sagte oder was auch Raik angedeutet hat, es dauert einfach sehr lange in der Gesetzgebung und beim Korb 2 ist das eben auch, das ist so ein Paradebeispiel. Da geht es immer noch um eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2001, die jetzt umgesetzt werden soll durch diesen sogenannten Korb 2 und der heißt deshalb Korb 2, weil es natürlich auch einen Korb 1 gibt. Da war die Bundesregierung schneller, die haben Ende 2003 reagiert auf diese Richtlinie aus 2001, das mussten sie zwingend umsetzen, deswegen war das der erste Korb. Und der zweite Korb, den schleifen wir jetzt von Schröder zu Merkel und mal sehen, was dann noch passiert. So, also er ist ja immer noch nicht durch, gucken wir mal, ob es jetzt diesen Sommer klappt. Deswegen heißt er so, da vielleicht nur ein ganz kleiner Hinweis, ist es in der Tat so, dass die Privatkopie noch ein bisschen weiter eingeschränkt wird, beziehungsweise eine Klarstellung stattfindet. Wenn ihr downloadet in Peer-to-Peer-Börsen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Songs, die ihr runterladet, aller Wahrscheinlichkeit nach rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurden, weil weder Plattenfirmen noch GEMA irgendeiner Privatperson das Recht gegeben haben werden, diesen Song da anzubieten. Und genau das wird jetzt noch wörtlich reingeschrieben. Das heißt also, eine Privatkopie ist auch da unzulässig, wo die Vorlage, von der der Download getätigt wurde, rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurde. Das heißt also, auch die Leute, die nur downloaden, was ja technisch faktisch meistens gar nicht möglich ist, weil ihr ja Teile eurer Festplatten freigeben müsst, wenn ihr in einer Peer-to-Peer-Börse drin seid, aber dass auch die dann sozusagen immer in der Falle hängen, weil bisher war es noch so, dass gesagt wurde, okay, der Download selber betrifft ja nur die Vervielfältigung, das ist eigentlich möglicherweise noch Privatkopie. Insofern, wenn da Untersuchungen stattfinden und Sachverständige rausgeschickt werden von der IFPI, die sich Festplatten angucken, dann gucken die zuerst, ob die Festplatten offen waren, also ob der Upload ermöglicht wurde. Und der zweite Schritt ist dann so, aha, was hat er für Tracks? Okay, was sind das für Quellen? Theoretisch können die Tracks, die er auf der Festplatte hat, ja auch rechtmäßig gerippte CDs sein. Das fällt in Zukunft alles flach. Also wenn dieser Gesamtvorgang irgendwie teilnehmen an der Downloadbörse, wenn der jetzt betroffen und offensichtlich ist, dann sind alle Leute auch durch diese Klarstellung, die jetzt erstrebt wird im zweiten Korb, eindeutig mit drin. Ich würde sagen, wir hier oben haben unser Pulver verschossen. Wenn noch irgendwelche Fragen aus dem Publikum da sind, dann sehr gerne. Ansonsten können wir vielleicht die Diskussion schließen und privat mit euch weiterreden, wenn ihr Lust habt, wenn noch irgendwelche anderen Fragen bestehen, die vielleicht so individuell sind, dass man sie nicht im Plenum diskutieren muss. Möchte noch irgendwer was loswerden? Gut, dann viel Spaß beim Bier und bei der Pop-Up 2007.